Haltestelle Buchcafé. Bitte aussteigen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Haltestelle Buchcafé, Ausgabe März, die Osterausgabe.
Ja, kurz, so ein bisschen. Kurz vor knapp.
Kurz vor knapp Ostern, genau.
Genau. Ja. Ein bewegter März liegt hinter uns, finde ich. Wir haben ja einen tollen Start gehabt mit der Lesung von Christopher Glöble. Danke nochmal an alle, die da waren. Ich finde, das war echt ein mega Abend. Und sonst war viel geboten. Leipziger Buchmesse war. Der Deutsche Buchhandelspreis ist in aller Munde. Und auch das bewegt mich sehr immer noch. Mal gucken, was da rauskommt. Wir sind mit ausgezeichnet. Wir sind unter diesen 100 besten Buchhandlungen, unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland. Eigentlich nur Grund zum Feiern. Und so richtige Feierlaune will aber einfach nicht aufkommen aufgrund der politischen Situation. Und ich war jetzt echt viel nachgedacht die letzte Zeit. Ich war so zerrissen, weil das ist ja ein Lob und eine Anerkennung für ein Jahr Arbeit, für die Kultur, für diese Veranstaltungen, die wir machen, für unsere Leseförderung. Und es ist jetzt eigentlich so schade, dass das so
einen faden Beigeschmack hat.
Einen gell? Sehr, sehr faden Beigeschmack hat. Und ja, also wir sind ausgezeichnet, aber noch nicht in Partylaune. Vielleicht gibt es ja noch ein Happy End. Es wird geklagt von den 3 ausgeschlossenen Buchhandlungen. Da ist nur der Ausgang offen. Ich hoffe einfach auf Gerechtigkeit und da hat mich wahnsinnig gefreut, wenn die 3 nachträglich noch ausgezeichnet werden würden. Genau.
Und wir machen vielleicht dann im Sommer mal.
Irgendwann wird die Feierlaune schon noch kommen.
Schon durchkommen. Genau. Weil es ja einfach super toll, gell, für uns als kleine Buchhandlung, dass wir da hier so große Buchhandlungen mit mehr Kapazitäten einfach uns auch durchsetzen
haben können. Ja, ich muss echt mal die Orte checken, weil letztes Mal 23 waren wir ja der kleinste Ort mit einem Allgemeinsortiment. Eine Kinderbuchhandlung gab es nur in der Nähe von Landsberg.
Aber die waren mit dem Einzugsgebiet Landsberg, wo man sagt, genau. Das ist riesig.
Aber das checke ich mal nur nach, ob wir wieder der kleinste Ort sind, weil das finde ich schon mal spannend. Das ist ein Special-Titel. Aber ach, es war ja. Leipzig und es gibt ganz, ganz, ganz viele neue Erscheinungen und eine ist besser als die andere. Also ich bin im totalen Dilemma, weil ich gar nicht weiß, was ich zuerst lesen soll.
Mach peu à peu. Was stellst du denn heute für ein Buch vor, Karin?
Heute habe ich mir den Christian Huber rausgepickt, weil der Christian Huber natürlich eine Verbindung in die Oberpfalz hat, weil er da herkommt. Man kennt ihn auch unter Pokerbeat Huber.
Ah, der mit dem Podcast.
Das ist der Christian Huber.
Ah, gefühlte Fakt. Ach, ja. Mhm. Ja
und
ja, ja.
Er ist der Sohn des ehemaligen Gymnasialdirektors in Nappburg. Also ich glaube, er kennt die Gegend. Und deshalb habe ich mir das Buch genommen und habe abends zu lesen begonnen und habe am nächsten noch Mittag aufgehört. Also ich habe es weggesuchtet, wenn man immer so sagt. Mhm. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum eigentlich.
Also um was geht's denn? Was ist der Titel?
Es geht um Bohm. Und Bohm ist eigentlich die Hauptfigur in dem Buch Solange ein Streichholz brennt. Erschienen ist es bei DTV vor 2 Tagen und kostet 23 Euro. Bohm lebt seit 5 Jahren auf der Straße. Man weiß aber nicht, warum. Er sagt es auch nicht. Er will es nicht sagen. Und er wurschtelt sich halt so durch. Er schnitzt Holzmäuse, verkauft die am Flohmarkt. Da läuft ihm dann ein Hund so. Und alles ist so ein bisschen schwammig. Und man weiß nicht so genau, bis die Alina auftaucht. Alina ist eine junge, eigentlich vielversprechende Fernsehjournalistin, aber schafft so den Durchbruch irgendwie nicht, hatte einen super Insta-Account und Blog und blö und hat geschrieben und dann hat man sie vom Fernsehen abgeworben und hat ihr die großen Chancen versprochen und den großen Aufstieg, der aber auf sich warten lässt. Und sie hat ein Konzept geschrieben für eine Fernsehsendung, der jetzt so ein Kollege machen darf und der hat sie gnädigerweise mit an Bord geholt und sie soll für diese Reportage den Vorbericht machen und das Thema ist Obdachlosigkeit. Und Sozialarbeiterin sagt ihr, fragt den Bohm, denn der scheint sehr mysteriös und sehr geheimnisvoll und sicher eine spannende Geschichte zu haben. Und so kommen die zwei zusammen mit verschiedenen Interessen. Der Bohm will eigentlich nicht. Der will nicht beobachtet werden, der will nicht gefilmt werden, der will gar nichts. Er kommt aber dann in eine prekäre Notlage und braucht ganz dringend Geld. Und sie bietet ihm 1.000 Euro, der er zuerst ablehnt und dann, weil er einfach in dieser Notlage ist und jemandem helfen will, sagt er zu und nimmt es an. Und das ist wirklich Es geht so tief ins Herz, ohne Schmarrn. Das ist, du denkst dir echt, oh Scheiße, wie oft gehe ich an jemanden vorbei, der in Not ist und hinterfragt es eigentlich gar nicht. Weil oft hat man so vorgefertigte Meinungen, die man nicht weiß, ob das stimmt oder nicht. Also das ist schon, das beschäftigt einen, auch wenn wir am Land leben und bei uns vieles noch in Ordnung scheint. Das gibt es auch bei uns. Und diese andere Seite ist auch wirklich irre, diese Alina, dieses Fernsehding. Das ist immer beim Sender RTI. Und der Druck des Lieferns müssen, des Bestehen müssen, der Sensationsgeilheit, was das mit Menschen macht. Also es hat ja echt, ich meine, der bewegt sich ja selber in der Branche, der Christian Huber, der hat für Jan Böhmermann lang geschrieben und so weiter, der kennt das Milieu. Mhm. Und er hat in einem anderen Podcast erzählt, er war einfach wirklich viel auf der Straße unterwegs. Er lebt ja mittlerweile in Köln und hat einfach mit den Menschen gesprochen und hat da wirklich einen Obdachlosen getroffen, der ja diese Holzmäuse schnitzt. Und die Geschichte erzählt er, und ich muss echt sagen, für mich hat er sich wahnsinnig weiterentwickelt. Er ist wahnsinnig erwachsen worden, der Christian Huber. Ich verfolge ihn ja schon länger mit Fruchtfliegendompteur. Das war das Erste. Das Grüne war eher im Bademantel vorgestellt.
Das über, war ja nur witzig und lustig. Und
ja, über seine Weihnachtsgeschichten und so weiter. Und ich finde, das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ich habe ihn also ein bisschen via Insta angefragt, ob er nicht mal auf Heimatbesuch ist und nicht mal kommen möchte. Da bleibe ich jetzt mal noch dran. Gibt noch keinen Termin, aber vielleicht kann ich ihn ja überzeugen, dass das gut ist, wenn er kommt.
Ja, und das ist ja unsere Männerquote bei den Vorlesungen, das ist natürlich enorm nach oben dran.
Also nach dem Christopher Glöble war ich ja, haben wir ja gesagt, wir laden nur noch Männer ein, weil die reden doppelt so viel wie wir Frauen. Da ist die, und das kann beim Christian Huber auch so sein. Das,
mal gucken.
Dass die Vorbereitung dann nicht so intensiv. Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
So, Birgit, ich habe dir ja von der digitalen Buchmesse vom Frühlingserwachen einen Buchtipp geschickt.
Ja, und den Buchtipp habe ich auch gelesen. Und zwar ist es Strandgut, ein Kriminalbuch natürlich. Luc Vallons überraschendster Fall. Spielt in Frankreich, echter Urlaubslektüre, mittlerweile schon Band 10 von dem Alexander Oetker. 18 Euro Paperback ist es, im Hoffmann und Campe Verlag erschienen. Und bei der Vorbereitung jetzt auf dem Podcast habe ich praktisch gelesen, dass der Alexander Oetker Experte von RTL und NTV ist für Politik und Gesellschaft in Frankreich.
Oh.
Er erklärt vieles, weil er ist ein französischer Politiker und da wird das genau beschrieben, was der für Karriereavancen hat und ja, hat so ein bisschen Parallelen quasi mit einem jungen, dynamischen Präsidenten von Frankreich auch, was schon gegeben hat. Und das hat mich dann auch. Und der Alexander Oetker ist praktisch ein Restaurantkritiker und schreibt für eine Gourmet-Zeitschrift Der Feinschmecker.
Ich habe immer gefragt, ob der was mit Dr. Oetker zu tun hat.
Nein, aber er schreibt für den. Und jetzt erklärt es auch, warum der so auf das Essen einmal eingeht. Gell? Der hat die Dorade, wo der Kriminaler da mit seinem Kumpel da ist, in diesem französischen Ort. Ja, Wahnsinn. Beschrieben, gell? Da läuft dir das Wasser im Munde zusammen und denkst dir, boah, geil, gell. Und auch der Wirt auf dem Campingplatz, der dort halt auch seine Speisen so anpreisen mit den französischen Dingen und dass bei ihm das Beste und Langustenfleisch gibt und keine Ahnung.
Jetzt gell, wird mir aber das ich habe noch nichts gefrühstückt. Das ist ja Wahnsinn.
Jetzt wird mir das klar, warum. Also der ist praktisch auch so auf der Gourmet-Schiene unterwegs. Also vielleicht, wenn du das Buch mal liest, und mit diesem Vorwissen.
Kommt da ein Kriminalfall vor? Guck ja, mal, ja, gibt's ja. Einen Mord auch oder gibt's nur Essen?
In der Politiker wird ermordet. Deshalb ach so. Auch. Und auch, weil die Gesellschaft auch in Frankreich so tickert, ist auch spannend. Und zwar, das ist auch wieder spannend, weil das gibt's ja auch wirklich in echt. Also es gibt diesen FKK-Strand, der Campingplatz Euronaut, der in den 70er Jahren von hauptsächlich Deutschen gegründet worden ist. Die Freikörperkultur auf Frankreich verlagert in ein warmes Urlaubsland. Eigentlich ein super schöner Strandfleck auf einer Halbinsel nördlich von Bordeaux.
Gibt es den immer noch?
Ja, gibt es immer noch. Ich habe nachgegoogelt, habe auch nach Bildern gesucht.
Da gibt es aber hoffentlich Käufer, oder?
Schaut ganz schön aus da dort. Es ist halt so ein bisschen versteckt halt so im Hintergrund. Aber Es ist auch echt auch spannend, gell? Weil da wird eben diese Regeln auf diesem FKK-Strand werden auch so ein bisschen beleuchtet. Gell? Das ist zum Beispiel, wenn du beim anderen zum Grillen zum Beispiel abends erklungen bist, nimmt jeder sein eigenes Kissen mit. Weißt du ja, mit einem nackten Ohrschnitt auf den
Kissen setzen. Das ist ja FKK-Camping auch.
FKK-Camping.
Nicht bloß Strand.
Strand und Camping, genau. Ja. Also das sind nackt in den Häusern, nackt in den Zelten. Da sind praktisch auch Leute, die da feste Häuser haben und alles. Also es ist an sich, gell, dieses Drumherum ist echt, ja, sehr informativ und eben so ein Schmunzlerer, weil du gesagt hast, das ist recht ein lustiger Krimi. Also ein Krimi an sich ist nicht so lustig und der Fall ja auch, das ist einfach ein Kriminalfall. Eben der Politiker, der setzt sich ein mit der Bürgermeisterin von dem Nachbarort von Euronat, von diesem Campingplatz, dass der Campingplatz geschlossen wird, weil eben er will Präsident werden von Frankreich und deshalb in Frankreich, das sind ja sehr Moralaposteln, also dieses Moralische möchte er halt für seinen Wahlkampf nutzen und klemmt sich praktisch an die Bürgermeisterin ran und gibt ein Fernsehinterview und wird den nächsten Tag dann nackt auf dem Campingplatzstrand von Euronat aufgefunden. Mhm. Und bei den Ermittlungen ergibt sich, dass der nackt am Tresen vom Euronat Campingplatzwirt gestanden ist und sich mit den Leuten unterhalten hat und ihnen Tipps geben hat, weil sie es abwenden können, dass das Ganze nicht stattfindet. Also ganz dubios. Und es ermittelt eben der Luc Vallon mit seinen zwei Kollegen. Die Kollegin war als Kind schon am FKK-Camping und geht da ganz locker damit um. Und der andere Kollegin hat ein kleines Problem. Und das ist schon ein bisschen witzig, weil du denkst ja bei jedem Verhör, ist der jetzt nackt oder ist er Utzung? Und ja.
Es
und
ist 7.50 Uhr, das ist mir alles viel zu viel, echt.
Du hast mir den Buch
gegeben. Ja, ich dachte, das ist witzig.
Naja, auf jeden Fall, geil. Also wie gesagt, es ist wirklich. Ein spannender Mord und auch eben dieses ganze Umfeld, da einzutauchen in die Regeln des FKK-Campings. Früher hat man da praktisch bloß rein durft, wenn man jemanden gekannt hat, damit es wirklich, damit es ein in sich geschlossener Kreis ist, damit es nicht Leute sind, die da spannen oder Voyeurismus betreiben. Genau.
Und ist jetzt auch für jemand, der jetzt dann in die Osterferien nach Frankreich in Urlaub
fährt? Du hast voll Bock, dich da einmal nackt.
Oh Gott! Gott sei Dank von mir nach Leipzig und nicht nach Frankreich, wie ich ahne. Ja.
Nein, ist echt ein Urlaubsroman und wirklich, ja, ich habe ihn gern gelesen. Viel Spaß dabei. Strandgut von Alexander Oetker. So, Karin, welches ist dein nächstes Buch?
Also, ich muss sagen, ich habe jetzt.
Nach meinen FKK wird es schwierig.
Ja, genau, wird ganz schwierig. Also, totaler Bruch. Ich habe in Leipzig, war das Motto, das habe ich dann erst so ein bisschen erfahren, vor allem Debüts und Debütanten. Das hat man nirgends irgendwie gelesen, aber ich war auf einer Veranstaltung und da haben sie dann gesagt, dass sie sich das ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben. Und lustigerweise habe ich mir das im Vorfeld auch überlegt. Und man dachte, ich schaue jetzt mal, wer wirklich mal was Neues auf dem Markt hat. Und was mich bis jetzt am meisten überzeugt hat, ist Betty Boras. Da bin ich jetzt gerade mittendrin im Buch. Das heißt, Das schönste aller Leben ist bei Hansa Blau erschienen und kostet 22 Euro. Die Betty Boras ist 84 geboren, also knapp über 40. Und es war so lustig, weil ich habe ein Interview mit ihr gehört und sie hat schon gedacht, sie sei zu alt fürs erste Buch. Und dann hat sie kleine Kratzer von der Campbell in die Hände bekommen, aus meinem herzgeliebten Kiona Verlag. Und hat gesagt, boah, die war 80. Dann hat sie eigentlich nur Zeit, aber sie kannte jetzt ja trotzdem
fürs
mal
Debüt
schreiben.
Praktisch,
fürs 80. Debüt. Okay. Und hat stillheimlich neben ihrer Tätigkeit als Gymnasiallehrerin, Mutter zweier Kinder, glaube ich, verheiratet, hat sie ein Buch geschrieben. Und ein ganz, ganz tolles, wie ich finde. Denn es geht vor allem um zwei Frauen. Im Zentrum steht Fio. Es betrifft aber ihre Eltern und ihre Großeltern und ihre eigene Mutterschaft. Also da werden Generationen zusammengefasst. Die fliehen, als sie ein kleines Mädchen ist, aus dem rumänischen Banat nach Deutschland. Das hat mich auch gleich wieder fasziniert, weil ich konnte mich nur erinnern an die Lesung mit dem Floresco. Mhm. Der war auch aus dem Gebiet. Und das ist schon eine spannende Geschichte, weil man da ja Deutsch spricht. Und irgendwie da auch schon so zerrissen ist und dann kommt man nach Deutschland und ist wieder so zerrissen, weil man nicht mehr wirklich zu Rumänien gehört, aber auch nicht wirklich zu Deutschland. Also das ist wirklich spannend, was die Eltern auch alles probieren, damit sie dazugehören. und so weiter. Und wenn die Großeltern nachkommen, dass das Kind eigentlich die Großeltern nicht mehr erkennt, weil die Großmutter plötzlich braune, dauergewölbte Haare hat und nicht mehr ihren Kopfdeckel und ihren Schurz, wo sie sich immer einkuscheln hat, Kinder.
Also in Rumänien.
In Rumänien, genau, dass das praktisch einfach so viele Veränderungen ist. Und dann blickt sie zurück
und so.
In der Ahnenreihe und landet bei Theresia. Die ist in einem Arbeitslager schwanger. Und der ihr Leben wird praktisch parallel erzählt, was der passiert. Das war eine sehr schöne Frau, was sehr riskant war, damals schön zu sein, gerade in
Rumänien.
In so einem Lager, weil die einfach nicht verschont wurden. Und das ist wirklich. Nein, das ist total, wirklich, das ist so gut. So war die Zeit einfach und auch, was das immer nur für Auswirkungen hat, weil es passiert dann ein sehr tragischer Unfall mit Fio und ihrem Mädchen und dann stellt sie das auch alles in Frage. Was ist ein Mensch wert, wenn er Narben hat oder wenn er nicht diesen Schönheitsidealen oder was passiert ist mit dem Leben der Tochter und dann immer wieder dieser Rückblick eigentlich auch, was das damals für die Theresia Kursen und die eigentlich nur frei und selbstbestimmt leben wollte und das ist wirklich, also ich habe jetzt über die Hälfte gelesen, ich bin total begeistert.
Und die Betty Boras hat einen rumänischen Hintergrund?
Ja, oder? Der kommt selber aus Rumänien, der ist selber mit ihren Eltern nach Deutschland ausgewandert, als sie nur Kind war. Und hat dann in Deutschland studiert und eben ist jetzt Gymnasiallehrerin, lebt in der Nähe von Stuttgart. Wäre gar nicht so weit weg von uns. Tickert schon in meinem Kopf, sage ich jetzt mal so. Weil ich denke, das ist auch immer eine spannende Persönlichkeit. Dahinter war ich mir jetzt da wirklich auch sehr gut eine Lesung, so wie wir Lesungen machen, vorstellen könnte.
Mhm. Na, dann haben wir ja für dieses Jahr schon einen Plan.
Von Monat zu Monat, denke ich. So, auch in deinem Leben hat sich viel getan. Frau selbstständig, Teilzeit, Halbzeit, irgendwie halb selbstständig.
Ich bin in meiner Halbzeit, ja.
Ja. Auf allen Wegen. Du kommst ja frisch vom Vortrag aus Bayern zum Thema Hormone und der Beckenboden und hast dich nochmal auch in Bücher vertieft, glaube ich, gell?
Ja, ein bisschen, genau. Und ich bin ja so froh, dass du literarisch liest, gell, weil dann kann ich immer wieder mein Sachbuch so ein bisschen einschmuggeln, weil ich gerade im Moment echt einfach für Sachbücher lese, anstatt
zum Thema.
Romane. Genau, zum Thema. Genau. Ich habe von der Julia Enders das Sachbuch gelesen, Organisch, weil einfach ja Lebergesundheit, Organgesundheit, Darm elementar ist, auch für die Hormongesundheit für die Frau.
Vielleicht kann man nur kurz sagen, das ist die Autorin, weil eine Darm mit Charme geschrieben
genau,
hat.
Genau, das wurde die ja, genau. Darm mit Charme, da war es damals nur Studentin, Medizinstudentin, hat es geschrieben, das ist ja schon ganz schön lange her, 20 Jahre, glaube ich, fast.
Krass,
also es ist echt, ja, brutal. Und jetzt eben als Ärztin, sie ist jetzt Ärztin und jetzt hat sie sich praktisch 5 Organen gewidmet, der Lunge, dem Immunsystem, der Haut, dem Muskel und dem Gehirn und hat das wieder so ein bisschen, diesmal mit einer anderen erwachseneneren Herangehensweise gemacht. Und zwar, sie hat vor jedem Kapitel so eine kleine persönliche Geschichte gestellt. Also zum Beispiel bei der Lunge, das ist das erste Kapitel gleich, da vergleicht sie es mit ihrer Uroma, die auch so weich war, sich überall ein bisschen so angepasst hat, ganz unauffällig, aber trotzdem alles so ein bisschen die Strippen gezogen hat. Und genauso ist die Lunge ja auch, das ist ein weiches Gewebe, das sich zwischen die Rippen quetscht. Und aber eigentlich, gell, der ganze Energiehaushalt mit dem Sauerstoff. Und das vergleicht es dann immer mit der Omi. Also das ist ganz nett gemacht, wirklich. Und ja, wer sich da so ein bisschen tiefer reinsetzen will, das ist jetzt kein Alltagstipps-Buch oder so, sondern einfach halt, wie die Funktionsweise der verschiedenen Organe ist und was das alles so leicht in die Tiefe gehen. Das ist jetzt kein medizinisches Fachbuch, gell? Also wer schon Kenntnisse hat, der kann ja was anderes lesen. Aber das ist einfach, dass man sich einen kleinen Überblick verschafft, was wirklich diese Organe für unseren Körper leisten. Und sie sagt, in dieser schnelllebigen Zeit, weil alles so schnell geht und sie hat gesagt, sie hat Patienten, sie ist auch in so einem Strudel drin und sie hat sie erwischt, bei einem Patienten dann einmal zu sagen, ach ja, das haben echt viele und der dann gleich, hat sie gar nicht mehr wahrgenommen gefühlt, gell? Aber weil das einfach alles so überhand nimmt, hat gesagt, da lohnt es sich auch, einen Blick ins Innere, in das Innere des Körpers zu wenden und zu schauen, was für ein faszinierendes Zusammenspiel unser Körper auch hat und weil das auch so ein bisschen aufs Leben auch mit übertragen werden kann. Also es ist auch ein bisschen philosophisch, finde ich. Und echt, ja, jetzt in meinem Fall habe ich es wirklich gern gelesen, weil es wirklich so eine schöne Lektüre ist. Und Karin, hast du gewusst, dass die Illustration von ihrer Schwester ist, der Jill Anders?
Ja.
Auch schon da mit Charme war ihre Schwester, also auch ein Schwesternprojekt.
Ach, natürlich schau.
Gleich. Ja. Ja, ja, wiegt gleich höher.
Ja.
Genau. Also im Ulstein Verlag ist erschienen für 24,99 Organisch von Julia Anders, mein Sachbuchempfehlung. Die Quick Tipps.
Ich kann jetzt gleich sagen, dass Birgit mich schimpfen wird, weil ich überhaupt nicht quick bin.
Oh, naja,
das will also, immer. Das wollte ich eigentlich vorstellen, aber ich habe mir gedacht, ich stelle es nicht vor, sondern kommt zur Lesung mit Regina Denk. Sie hat ein neues Buch geschrieben. Der Vorgänger war die Schwarzgeherin, da war sie ja bei uns und es gab viele begeisterte Leser. Jetzt ist erschienen der Fährmann. Bisschen düster, aber das war die Schwarzgeherin auch. Aber wirklich ein hammer, hammer gutes Buch. Ist wieder bei Drömer Gnauer erschienen für 24 Euro. Und die Regina Denk kommt jetzt 22. Mai. Es ist ein Freitagabend ins Buchcafé. Und ich sage es euch gleich, es gibt noch 8 Karten, dann ist ausverkauft. Und wir werden im Buchcafé bleiben, denn wir haben festgestellt, das Wohnzimmer ist das Wohnzimmer. Und deshalb wird es einfach schnäuser, wenn es nur kommen will, reserviert es euch die Karten, holt es ab. Gut, dann bin ich da in Verhandlung zwecks einer Lesung. Habe ich auch schon gelesen. Vera Zischke, die ist relativ bekannt durch ihre Insta-Arbeit, hat ein neues Buch geschrieben nach Ava liebt noch, ist jetzt erschienen, Pina fällt aus. Wunderschönes Cover, kann ich gleich dazu sagen, bei List erschienen für 21,99. Und da geht es um Leo. Sie sagt, sie gibt dem Ganzen keinen Titel, aber er wirkt sehr autistisch. Und seine Mutter, Pina, und Pina ist alleinerziehend und Leo ist 20. Und die wohnen in so einem so Art Hochhaus, Plattenbau, Siedlung, irgendwie so, mit mehreren Wohnparteien, jeder sehr für sich alleine. Und dann fällt Pina aus, und zwar lang. Und die Frage bleibt, was ist mit Leo? Sehr schönes Buch.
Was macht die für Insta-Arbeit?
Naja, der hat halt einfach einen Account und der hat praktisch ihr erstes Buch, dieses Ava liebt noch, hat sie via Insta wirklich zum Bestseller gemacht und hat natürlich jetzt schon ganz ein anderes Statement auch beim Verlag, dass da jetzt auch viel passiert um das.
Also die macht so ihr Leben im Instagram?
Nein, das nicht, sondern schon vor allem ihre Schreibarbeit. Sie ist selber Mutter von einem Sohn mit besonderen Bedürfnissen, so nennt sie es ein Buch immer. Also ich denke, sie schreibt sehr nah an ihrem Leben.
Mhm. Ja. Ah, okay.
Genau. Und dann, das hat der Dennis Scheck empfohlen auf der Buchmesse, das fand ich jetzt einfach auch mal gut, Dennis Pfabe, Die Möglichkeit einer Ordnung. In meinem Hirn geht es einmal so zu, deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht ist es okay.
Dass es da geht, Möglichkeit für Ordnung gäbe.
Ja, was? Es geht um einen Baumarkt, eine Welt im Wandel und ein Mann, der
was
plötzlich...
Was, ein Baumarkt?
Ja. Und ein Mann, der plötzlich alles hinterfragt. Das klingt doch super, das lese ich jetzt auf jeden Fall als nächstes. Denn, das kann ich jetzt auch schon anbringen, wir wollen natürlich auch die Bücher der Leipziger Buchmesse vorstellen. Ist jetzt mit den Osterferien halt ein bisschen nach hinten verschoben, aber der Bücherabend wird sein am 30. April, weil clevererweise Donnerstagabend am Freitag ja niemand aufstehen muss, weil ja 1. Mai Feiertag ist. Genau, habe ich das auch schon unterbracht. Schau her.
Na super. Gut, meine Quick-Tipps ist, ich starte mit einem Roman. Und zwar Der letzte Leuchtturm von Michael Pedersen, also Schotte. Und es spielt auf den Shetlandinseln. Der Leuchtturmwärter und sein Sohn Ose oder so wohnen da. Und ein Autor mietet sich ein und erkennt das Textiltalent von dem Sohn. Und da gibt es halt dann auch dieses, soll man das Talent fördern oder auf der Insel bleiben? Soll man sein Leben verändern für was unsicher ist? Kann man auch sein Talent auf einer einsamen Insel weiter fördern? Weil das vielleicht auch die Quelle ist des Kreativen. Also eben im Dumont Verlag erschienen, Der letzte Leuchtturm, 25 Euro. Und der Übersetzer ist Stefan Kleiner, der wurde ausdrücklich nochmal gelobt, weil der praktisch diese Jugendsprache da sehr gut in das Buch mit reinbringt und hat das wohl anscheinend sehr gut übersetzt. Für alle Inselfans. Dann mein nächstes Buch ist ein Krimi, und zwar die Freda McFadden hat wieder ein neues Buch herausgebracht. Wir kennen sie ja aus der Homemade-Verfilmung jetzt. Und das Buch heißt Die Ehefrau. Was hat sie zu verbergen? Frank Dabroch hat es übersetzt und ist im Heine Verlag erschienen für 17 Euro. Kurzen Plot zum Buch. Sie hatte einen Unfall. Sie ist die Ehefrau eines Mannes, der alles für sie tut. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Und die Pflegekraft Sylvia Robinson geht dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur. Also so ein ähnlicher Plot, aber es ist echt, wer Freda McFadden gelesen hat, die schreibt wirklich gut und erfesselnd. Bestimmt super Lektüre für den Osterurlaub. Und als allerletztes mein Sachbuch für Ostern. Auch nicht schlecht, dass man ein bisschen in der Wanderung mal wegen die Augen offen hält bei uns in der Gegend. Und zwar heißt das Buch Faszination Wildkräuter, ist im Buch- und Kunstverlag erschienen für 29,90 von der Cornelia Müller. Und sie widmet sich den heimischen Wildkräutern im Jahreslauf. Also was wächst da so in Wald und Garten? Da sind Dinge drin von der Hausapotheke, über Pflegeprodukte und Kräuterrezepte. Wunderschön aufgemacht. Kommt ins Café und schaut es bei uns mal durch. Wirklich spannend für Einsteiger, aber auch für die, die schon ein bisschen Grundwissen haben. Ist für jeden, glaube ich, was dabei in dem Buch von der Cornelia Müller. Buch-Challenge.
Ja, das war so ein bisschen die selbsternannte Buch-Challenge.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was heißt, Karin, wie heißt sie da? Der Briefladen, in dem die Zeit stillstand.
Bei ja. Kiwi Space erschienen. Magst du die Autorin oder Autor vorlesen?
Baek Sinmi Gyoenon.
Genau. Da beginnt, mein Problem mit dem Buch. Es kostet 22 Euro. Und ich habe das damals ausgesucht bei den Quicktips, weil es war ein Roman für alle, die schönes Briefpapier lieben und nach Entschleunigung suchen. Da habe ich mich irgendwie wiedergefunden. Ja,
total. Und passt aufs Auge.
Ich bin aber in dem Buch nicht fündig geworden, für meine Entschleunigung zumindest. Mich hat das eigentlich schon total gestresst von der ersten Seite weg, weil da ist ein Steckbrief von allen Menschen, die da vorkommen. Und das fand ich schon so anstrengend.
Weil alle haben 5 koreanische Namen, oder was?
Ja, und irgendwie, ich bin da echt, also da habe ich jetzt wirklich leider keinen Zugang gefunden. Ich finde auch, dass diese Briefe, es geht ums Briefe schreiben, es geht um diesen Briefladen. Und der Kern dieses Briefladens ist der Penpal-Service, dass der Briefladen praktisch organisiert. Das sind so anonyme Brieffreundschaften. Man kommt dahin, schreibt einen Brief, lässt ihn zurück, nimmt dann einen anderen mit. Mir war es einfach ein bisschen zu seicht. Da bin ich, glaube ich, einfach der falsche Leser für. Ich fand die Briefe jetzt auch nicht so tiefgründig. Ich habe mir da irgendwie mehr versprochen an Lebensweisheit. Vielleicht habe ich auch zu hohe Erwartungen gehabt, weil das ist doch sehr gepusht worden. Das haben auch das ein oder andere Buchcafé hat auch diese Idee aufgenommen. Dieses anonyme Briefeschreibst, das ist so sehr gut angekommen. Ich glaube, ich hätte für mich was anderes gesucht. Ich habe es leider nicht gefunden. Wer nicht zurückschreckt vor diesen Namen, weil es ist schon cool gemacht, es ist auch das ganze Buch, der Schnitt ist auch, also wie war es so, Briefpapier, also auch sehr, sehr eigenmächtig. Und ich muss sagen, ich lese ja eigentlich gern so Bücher, jetzt kurz aus dem japanischen Raum und so, das mag ich ja eigentlich, in diese Welt einzutauchen, aber vielleicht muss es doch mit einer Buchhandlung zu tun haben. oder keine Ahnung, weil Frau Komachi empfiehlt ein Buch oder so. Der Briefladen hat jetzt mich persönlich nicht so erreicht, aber das gibt bestimmt auch viele Leser, die der erreicht. Und da ist es ganz schön, wenn man mal in eine fremde Welt eintaucht. Und vielleicht habe ich mich auch ertappt gefühlt, weil ich habe eine Liste mit Menschen, denen ich unbedingt einen Brief schreiben will. Und ich mache es einfach nicht. Und ich weiß aber gar nicht, warum. Vielleicht habe ich mich zu ertappt gefühlt bei dem Buch, dass ich das mal endlich tun sollte. Aber gut, es ist nicht jedes Buch für jeden Menschen zu jeder Zeit gemacht. Es ist immer wieder die Erkenntnis, manchmal passt es nicht in die Zeit. Vielleicht, wenn ich es jetzt mit in Urlaub nehmen würde, würde ich es vielleicht auch anders lesen. Also in dieser Hektik der Frühjahrserscheinungen und ich habe noch nicht alles gesichtet und ich muss noch Bücher bestellen und ich muss noch auf Leipzig und ich muss noch das, da passt es. Also vielleicht für mich war es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
Okay.
Egal, aber dafür habe ich dir was sehr Schönes ausgesucht, und zwar ein Buch, das heißt Die Namen von Florence Knapp im Eichborn Verlag erschienen für 24 Euro. Und da habe ich mich gefragt, wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du nicht Birgit heißen würdest, sondern vielleicht Christa, Rosemarie,
Konstanze.
Mhm. Und genau um das geht dieses Buch und ich bin sehr
ist
gespannt.
Das ist was Lustiges. Oh na.
Doch, es ist ganz gemischt. Aber es ist.
Ich dachte gerne mal was Lustiges.
Ja, jetzt wurde doch den Krimi empfohlen, jetzt sei doch mal ein bisschen
der
dankbar.
War der war informativ und andersartig. Aber, nicht
aber zum Thema Birgit und etwas Leichtes kam eine WhatsApp aus Hamburg von Eva Lohmann und ich habe mich kaputt gelacht, weil deren ihr nächstes Buch erscheint vermutlich im Juli schon vorgezogen und heißt Etwas Leichtes. Aber wir haben den Stoff noch nicht, wir können
noch
nicht.
Eva, sorry, ich fühle mich ein bisschen verarscht.
Danke Eva, ich habe es köstlich gefunden. Ich weiß, du hörst unseren Podcast, also ich habe mich so amüsiert. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts rausposaunt.
Ja, genau, jetzt müsst wahrscheinlich ja.
Aber ich kann nur so viel sagen, es hat ein wunderschönes Cover. Ich hab,
ist das alles? Das darfst du gar nicht sagen, alles wahrscheinlich.
Doch, das ist ein wunderschönes Cover, darf ich schon sagen, weil ich habe mit Julia Eisele an der Messe gesprochen und die hat mir eben erzählt, dass versuchen, das Buch vorzuziehen und dass ich mich sehr freuen würde, wenn die Eva Lohmann uns wieder im Freien besuchen würde. Aber das, liebe Eva, können wir vielleicht persönlich ausmachen.
Das machen wir. So. Also ich lese die Namen. Wer hat es geschrieben?
Knapp. Florence, ja.
Oh, im Eichborn. Florence war ein Name.
So,
gell?
Wir haben Überlänge, deshalb mal dringend nur die Autorenlesung unterbringen.
Ja.
Und zwar, jetzt gehen wir erstmal eine Woche in den Urlaub. In der Karwoche sind wir nicht da. Ab Dienstag, Mittwoch nach Ostern sind wir wieder da für euch. Also zweite Ferienwoche kommt vorbei. Dann geht es schnurstracks auf die Lesung mit der Mechthild Bormann. Die wird am 21.04., das ist ein Dienstagabend, um 19 Uhr im Bürgersaal sein. Es gibt noch 20 Karten, also da bitte nicht lange überlegen. Ich freue mich sehr, dass der Anklang so groß ist. Ich glaube, wir haben jetzt 75 Karten bis jetzt verkauft. Das freut mich total und motiviert mich, weiterzumachen mit dem und weitere Lesungen zu organisieren. Wie gesagt, 30.04. gibt es den Bücherabend, 22. Mai kommt Regina Denk. Ich glaube, so weit, so gut.
So weit, so gut.
Und ganz mittendrin ist noch der Welttag des Buches mit 400 Schülern, die wir irgendwie besuchen oder uns besuchen.
Ihr also, dürft euch freuen auf den nächsten Podcast, Ende April wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich am 30. April, kurz bevor wir den Bücherabend machen werden.
Wahrscheinlich. Also. Genau, also schöne Osterfeiertage, schöne Ferien, im Urlaub, wenn es fort, genießt es und genießt die Auszeit und immer in der zweiten Osterwoche vielleicht bei uns.
Genau.
Wir werden uns freuen und
macht es gut. Servus.
Das war's, Leute. Haltestelle Buchcafé. Bitte wieder einsteigen.